Jesus in meinem Haus. Ich lese euch eine Geschichte aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 19, die Verse 1 bis 10. Und Jesus ging hinein und zog durch Jericho. Und siehe, da war ein Mann mit Namens Zachäus. Und der war ein Oberzöllner und war reich. Und er suchte, Jesus zu sehen, wer er sei. Und er konnte es nicht vor der Volksmenge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, damit er ihn sehen könne. Denn er wollte dort durchkommen. Und als er an den Ort kam, sah Jesus auf und erblickte ihn und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Und er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden. Und als es die anderen sahen, murrten alle und sagten: Er ist eingekehrt, um bei einem sündigen Mann zu herbergen. Zachäus aber stand und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach. Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Diese Geschichte zu Anfang meines Themas: Jesus in meinem Haus. Da hat ein Mensch in seinem Leben aufgebaut. Er hat Stück für Stück in Gedanken erobert. Er hat gelernt. Und er hat auch manches gelernt, was in den Augen der anderen nicht gut war. Und so wurde das Leben komplizierter. Er wurde verschrien, obwohl seine Macht zunahm und sein Reichtum. Aber er spürte, irgendetwas stimmt mit diesem Bau nicht. Dieses mein Haus ist verfriemelt. Es hat kein gutes Fundament. Ist das ein Gubner Wort? Okay. Dieses Haus droht einzustürzen. Es ist nicht sauber und formschön erbaut. Das Lebenshaus. Und der Zachäus hat das gespürt. Und er hat auch gespürt, irgendetwas muss es geben, dass man dieses anders machen kann. Ein Blick in die Natur reicht, um die Vollendung der Form zu finden, um zu sehen, was Gott hineingelegt hat, schon in der sichtbaren Welt, wie es strahlt, wie es fasziniert. Und mein Leben ist nicht gut. Ich möchte aber ein Leben in der Übereinstimmung mit dem Vater des Himmels. Ich möchte ein Leben, dessen Fundament Bestand hat. Ich möchte ein Leben, von dem ich am Ende sagen kann: Es ist gut gewesen. Und so hält Zachäus Ausschau. Und er begegnet Jesus. Besser gesagt, Jesus begegnet ihm. Jesus hat ihn gesehen auf dem Baum. Und er hat die Sehnsucht gesehen, die aus dieser Tat sichtbar wurde. Und er hat gesagt, Zachäus, steige eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Das war's. Das hat sich der Zachäus so gewünscht. Trotz aller Risiken, die dieser Jesusbesuch mit sich brachte. Denn er wusste, es kann nicht so bleiben. Natürlich habe ich mein Haus gebaut, aber es ist alles andere als schön. Es ist verbaut und unsicher. Und ich weiß nicht, ob es am Ende Bestand haben wird. Und so kehrt Jesus in das Haus ein. Und ich weiß jetzt nicht, was dort besprochen wurde. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass allein die Anwesenheit des Meisters, des Herrn Jesus Christus, gereicht hat, all das wieder zu richten, was krumm ist. Und so verkündet Zachäus strahlend, dass er ein neues Leben angefangen hat. All das, was ich falsch gemacht habe, will ich wieder richten. Ich möchte denen, denen ich was weggenommen habe, vierfach erstatten. Und aus diesen Worten spricht eine große Freude. Eine große Freude eines Menschen, der seinen ganzen Bau eingerissen hat und neu begonnen hat, sein Leben zu ordnen und zu bauen. Ja, dieser Zachäus, das bin auch ich. Ich kenne manches Chaos in meinem Leben. Ich kenne die Zerfahrenheit der Gedanken, die nicht wissen, wie sie sich ordnen sollen. Ich kenne manche Unstrukturiertheit, manchen Widerspruch in mir. Aber ich kenne auch die große Sehnsucht nach dem blühenden, wirklichen Leben. Und auch ich möchte diesen, der alles richten kann, in mein Leben lassen. Auch ich steige manchmal auf einen Baum, um Ausschau zu halten nach ihm. Er soll in meine Wohnung kommen können. Und er soll nach seinem Belieben meine Wohnung einrichten dürfen. Denn wer kann das besser als der, der vom Höchsten gesandt wurde und einen genauen Plan hat? Nicht 0815, jede Wohnung gleich eingerichtet. Nein, genau auf mich zugeschneidert. Genau passend. So, wie von Anfang an mein Leben werden sollte. Das wünsche ich mir. Zum zweiten Bibeltext, Johannes 14, die Verse 1 bis 3. Hier haben wir noch einmal. Hier haben wir noch einmal die Jahreslosung vom Jahre 2012. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Sicherlich kennen viele von euch diesen Bibelvers. Was meint ihr? Was meint Jesus mit der Aussage, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten? Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen. Wann soll das geschehen? Die Entrückung? Ja, ja. Wer schließt sich dem an? Also wenn Peter schon so fragt, ich weiß. Ja?
Ich würde sagen, bei der Taufe.
Bei der Taufe?
Aha.
Aha. Also wir haben jetzt zwei Meinungen, die durchaus unterschiedlich sind. Dritte?
Wenn Jesus im Himmel ist, ist er schon an einer Wohnung für mich. Der ist schon dabei, er macht es schon fertig.
Okay. Also er ist auf alle Fälle beim Renovieren. Ja. Wann ziehst du ein?
Das weiß ich nicht, das weiß er, wenn ich einziehe.
Du sagst ja zum Beispiel...
Ich habe meine Wohnung schon, ich bin aber noch nicht dort.
Ah, du hast den Vertrag schon gemacht, aber du musst erst noch einziehen.
Ja,
würde das so passen in dem Zusammenhang, dass man sagt Entrückung oder sagen wir mal ab diesem Zeitpunkt, wann das Reich Gottes vollendet ist? Würde das in deinem Sinne sein, Janine? Ungefähr so, ja. Und du? Was sagst du dazu?
Wenn ich mich für Jesus entscheide und ich lasse mich da oben, dann mache ich ja schon den Vertrag mit ihm.
Okay, der Vertrag. Und wann bist du eingezogen?
Na, wenn das Jesus meint, wann ich einziehen soll, dann hat es bestimmt.
Aha. Du bist schon eingezogen?
Ja. Also das heißt ja, wenn ich Jesus erkenne, dann kenne ich den Vater.
Ja, ja.
Von dem her. Mhm.
Ja, ja,
ja. Aber ich habe da angefangen.
Also, jetzt wird es ja spannend. Wir haben jetzt so Meinungen in einer unterschiedlichen Schattierung. Mario, du hast noch eine?
Ich habe gerade das erste Mal den neuen Gedanken, den du vorgelesen hast, dass Jesus jetzt vielleicht gerade im Moment dabei ist, diese neue Welt zu schaffen. So.
Ja. Aha. Nochmal die Frage nach dem Einzug. Wann meinst du, ist der Einzug?
Dann, wenn die Welt zu Ende geht.
Okay.
Also richtig.
Ja. Ja, noch eine Meinung?
Ich denke, da gibt es auch ganz unterschiedliche Ansichten. Wenn er jetzt die Jünger gemeint hat, ja?
Ja.
Die Jünger selber dann wunsch dann, wann kommen die in ihr Haus oder wann kommen die in unser Haus? Dann heißt es, wer gestorben ist, ist mit dem Herrn.
Ja.
Dann heißt für mich auch bei den Wohnungen zu sein.
Ja.
Es gibt aber auch diese Theologie vom Paradies und so weiter. Und dann, also es gibt so viele Sachen. Gut, was ist meine Meinung?
Genau.
Ich gehe auch mit der Entrückung oder so. Das heißt, die Entrückung sind ja die, meiner Meinung nach, die leben.
Ja.
Und die können ja direkt.
Also das auch dann, wie Janine schon sagt, ja, okay. Du hast noch dich gemeldet?
Ich bin für beide Varianten.
Für beide Varianten? Ach, das ist ja eine ganz neue Meinung.
Ich bin mit Jesus gestorben und dadurch ist mein alter Leib weg, also mein Wohnung. Dann brauche ich ja ein neues Haus, damit ich einziehen kann.
Ja.
Also habe ich jetzt schon ein neues Haus, aber wenn ich dann mal im Himmel bin, dann kann ich mit meinem Haus. Also nicht, dann hat Gott eigentlich das auch was für mich vorbereitet, was auch immer
das kann. Aha, auch sehr interessant. Gibt es jemanden, der für keine Variante ist? Birgit, du noch?
Ich gucke gerade die Jahreslosung von diesem Jahr an. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Also, dass die Stadt für uns schon bereitet wird. Also, ja, dass Jesus das vorbereitet. Aber sind wir mit Jesus unterwegs. Er ist in meinem Haus. Ja. Wir sind unterwegs in diese bleibende Stadt.
Okay, also wir sind unterwegs. Also ist noch eine andere Variante, ja? Ja, wann wird das sein? Also du tendierst auch in die Entrückungsvariante? Kann man nicht so genau sagen, ja. Aber danke dafür. Es wird spannend. Ja.
Vielleicht ist es ja bei den Wohnungen so ähnlich, dass wenn man Jesus angenommen hat, dass diese irdische Wohnung halt noch nicht ganz noch weltlich ist, so, dass es nicht ganz so toll ist, nicht ganz so perfekt.
Ja.
Und dann mit der Entrückung kommt, sieht man dann vielleicht auch diese himmlische Wohnung ein.
Ja.
Wie so ein Apfel ist von der himmlischen.
Aha. Es wird immer feiner und ich glaube, wir müssten hier sehr lange auch darüber im Gespräch sein, um sich die Gedanken auch so mitzuteilen, wie man innerlich fühlt jetzt. Das ist sehr schwer, auch das in Worte zu fassen, finde ich. Ich bin wirklich erstaunt über euch, weil ihr habt eine so interessante Vielfalt der Meinungen auch hier gebracht, dass ich gar nicht viel dazusetzen möchte. Ich kenne diesen Vers auch so, dass er mehr auf die Zukunft hinzielt und dass man sagt, bei der Entrückung, da wird der Mensch dann in das himmlische Reich überführt, beziehungsweise die gestorben sind, werden auferstehen und werden dann ihre himmlischen Wohnungen beziehen. Aber ich bin mir unsicher, denn Jesus kommt zum Zachäus nach Hause. Und Zachäus bietet seine Wohnung an, dass sie quasi nicht mehr seine Wohnung ist, sondern die Wohnung des Herrn Jesus. Könnte es sein, dass Jesus auch ganz Ähnliches in diesem Vers meint? Denn wir müssen uns vergegenwärtigen, Jesus spricht das kurz vor Beginn seiner akuten Leidensphase. Das heißt, er wusste, er wird bald von den Jüngern getrennt werden. Und sein Leben wird ein Ende finden, aber das Leben ist damit nicht zu Ende, sondern es wird wieder auferstehen. Er spricht das also in einer sehr traurigen Phase. Und er weiß, dass die Menschen, für die er der Lehrer, der Rabbi war, darunter enorm leiden werden. Und deswegen sagt er auch, euer Herz werde nicht bestürzt. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Es ist, als wenn es gar nicht darum geht, was mein eigenes Haus ist, sondern das einzig Entscheidende für die Ewigkeit ist, welche Wohnung habe ich in den Himmeln? Mein Haus wird eines Tages zerfallen und zur Erde werden. Aber das, was ich im Himmel bezogen habe, bleibt in Ewigkeit. Und jetzt ist die Frage, wann ist der Zeitpunkt des Beziehens? Und hier stelle ich vorsichtig im Raum, dass ich meine, es könnte sein, wie Duren vermutet. Oder wie du auch schon so sagtest, eigentlich haben wir doch schon die Wohnung. Ja, ganz vorsichtig ausgedrückt, ja, der Mietvertrag ist klar. Also dieser lebenslange Pachtvertrag. Miete klingt so kündbar. Den gibt's schon. Aber bin ich auch schon in der Wohnung? Richtig, wir haben jetzt eine sehr beschränkte Sicht. Und da gibt es einen Grundsatz, den ich auch nachher noch einmal an der Person Oberlins deutlich machen will. Der Grundsatz lautet, das Wichtige und Entscheidende passiert in der unsichtbaren Welt. Das, was wir sehen und wahrnehmen, ist nur ein Ausfluss der unsichtbaren Welt. Vom Sehen können wir Rückschlüsse ziehen, was passiert denn unsichtbar? Aber es ist längst nicht alles. Und so ist auch unser Leben, unsere Wohnung zu Hause, ist nur ein Ausfluss dessen, was in mir drin ist. Warum habe ich denn meine Wohnung so eingerichtet? Weil ich innen drin gefühlt habe, so sollte es sein. Warum hat denn Mose den Israeliten Anweisungen gegeben, wie das Haus des Herrn zu sein hat? Weil Gott es ihnen hineingelegt hat, wie es sein soll. Und dann hat es seinen Ausfluss sichtbar in der Stiftshütte gefunden. Dieser Grundsatz ist für mich auch gut auf die Situation anzuwenden. Natürlich, zuerst hat jeder seine Wohnung. Obdachlose haben da noch ein größeres Problem damit. Aber vielleicht liegt auch das Problem der Obdachlosen, warum sie keine Wohnung haben, darin begründet, weil sie innerlich nicht zu Hause sind. Ich erinnere mich noch sehr genau an den Mann, der eines Abends hier unten auf der Treppe saß, der 67-Jährige, nach dem Bibelgespräch. Mario und ich, wir sind dann noch da geblieben, haben uns mit ihm unterhalten. Er hat kein Zuhause, er hat eine Wohnung, aber er kann nicht drin wohnen. Es hat ihn herausgetrieben. Er wird von sich selbst verfolgt. Er findet keine Ruhe. Dieser Ausdruck, dass der Mann durch unser Land getrieben wird, ist ein Ausdruck, dass er keine Wohnung drin hat. Und Jesus, wir reden jetzt von diesem Unsichtbaren, sagt, klar, ihr habt innerlich eine Wohnung, aber ich schaffe euch Wohnraum, der für die Ewigkeit hält. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Es gibt einen Hinweis darauf, dass wir jetzt in dieser nicht sichtbaren Welt diese Wohnung schon in Anspruch nehmen dürfen. Also nicht nur den Mietvertrag haben, sondern auch schon hinein dürfen. Wir lesen die Verse 15 bis 20. Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn noch nicht sieht und noch nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch, noch ein kleines, und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jedem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Aha, dieser Geist Gottes macht es möglich, dass Jesus zu dem geht, von dem er gesandt wurde, und dass die Menschen, die zu diesem Jesus gehören, ebenfalls ganz nah an ihm dran sind, bei ihm wohnen und in einer Gegenseitigkeit und ihr in mir und ich in euch. Noch deutlicher wird es im Vers 23. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Ich glaube, dass das mit der Taufe gar nicht so schlecht war. Denn die Taufe ist ja das äußerliche Zeichen dafür, dass ein Mensch Jesus Raum gibt. Und dass mit diesem Raum geben der Geist Gottes, der Heilige Geist, in diesem Menschen wohnen möchte. Es sich anbietet, Wohnung zu nehmen. Und alles, was sich dieser Heilige Geist nehmen darf, das ist Gottes Wohnung. Und das hat Bestand für die Ewigkeit. Soweit die Theorie. Nun hat es mich interessiert, ob es dafür auch praktische Beispiele gibt, wie sowas aussehen kann. Und ich bin vor 3 Wochen auf einen Menschen namens Johann Friedrich Oberlin gestoßen. Und ich habe ein paar Zeilen aus seinem Leben gelesen und es hat mich schlicht umgehauen. Ich dachte, boah, der passt ja genau zu dem Thema. Und wenn jetzt alles andere, was ich gesagt habe, graue Theorie wäre, dann würde der Mensch das beweisen, dass es stimmt, so wie wir es verstehen. Und ich habe seit einer Woche eine kleine Melodie, die mich nicht mehr loslässt, auf meiner kleinen Klanfe. Und die möchte ich euch mal so als Gedankenbrücke mal mitgeben. Gerade weil das so eng verflochten ist mit diesem Thema, mit diesen Menschen auch, nenne ich das Stück mal Papa Oberlin. Ich mag das, es gab mal eine Zeit, da hat man gerne Mandoline gespielt. Und diese Mandoline ist von meiner Schwiegermutti. Und es ist so schade, dass die Klänge verklungen sind. Und ich bin jetzt seit ein, zwei Jahren dabei, die Mandoline für mich als großen Schatz zu entdecken. Und mal so ein kleines bisschen einfach für euch zum Reinhören. Johann Friedrich Oberlin lebte von 1740 bis 1826. Wer hat diesen Namen schon einmal gehört? Gehört schon, ja. Ja, er war, ich glaube, mal um die 60er, 70er Jahre durchaus kein Unbekannter. Dort wurden einige Bücher gedruckt noch über ihn. In welcher Verbindung bringt ihr diesen Namen? Ein Oberlin-Haus, ja. Ja. Also für euch auch ganz interessant, da ist er ja ein Ober, ne, ein Oberlin. Er wird in Verbindung gebracht mit der Person des Gründers der Vorschulen. Also er ist der Gründer der Vorschulen. noch vor Fröbel. Okay, das sagt mir nicht allzu viel aus, also beginne ich mal etwas zu erzählen. Johann Friedrich Oberlin lebte in einem deutsch-französischen Gebiet in der Nähe von Straßburg, ganz in der Nähe, an dem Ort, an dem wir dieses Jahr im Urlaub waren. Wahrscheinlich musste es so kommen. Wir waren keine 50 Kilometer weg von diesem Ort. Bloß gut, dass ich es noch nicht gewusst habe, sonst wäre der Urlaub anders verlaufen. Er ist 1740 im Elsass geboren, als Kind durchaus frommer, pietistisch geprägter Eltern und ist dort in einer kinderreichen Familie aufgewachsen. Nun gut, kann man sagen, zu der Zeit waren ja alle Familien kinderreich, aber in dieser Familie ist er durchaus auch groß geworden und hat viel auch von seinen Eltern und auch von verschiedenen mitbekommen. Ein Pfarrer hat es ihm angetan gehabt, der hatte Worte geprägt und die haben sein Leben tief geprägt und eine tiefe Liebe auch zu Jesus hin bewirkt. Der Vater war ein sehr liebevoller Vater. Was machte er am Sonntag, wenn nichts zu tun war mit seinen 10 Kindern? Sie mussten sich der Reihe nach aufstellen. Der Vater vorne weg und dann im Schritt links, 2, 3, 4, wurde durch die Straßen marschiert, wie die Armee marschiert. Und die kleinen Kinder hatten ihren großen Spaß daran. Ihr müsst euch das mal vorstellen, wie das heute aussehen würde. Das ist wahrscheinlich auch die Ursache für Oberlins Liebe zur Armee. Also er sei all denjenigen gesagt, die Freude am Computerspielen haben und so gerne solche Shooterspiele spielen oder sowas. Oberlin fand den Kanonendonner einfach nur herrlich. Ungeachtet der ganzen Vernichtung, auch die dadurch hervorgeht. So ist der Mensch. Okay, also durch und durch Mensch. Dieser Oberlin hat mit 20 Jahren ein Gelöbnis getan. Und zwar hat er erkannt, dass sein Leben ganz in Gottes Hand liegen sollte. Das war für ihn ganz wichtig. Genau das war das, was wir vorhin gesagt haben. Er hat hiermit seine eigene Wohnung quasi geräumt und hat gesagt, Jesus, ab jetzt bestimmst du, wie mein Haus eingerichtet sein soll. Ab jetzt bist du der Chef. Und das klingt folgendermaßen. Er schreibt sicherlich etwas salbungsvoll, im Namen der Heiligen, hochgelobten Dreieinigkeit. Unendlicher, ewig seliger Gott, ich wünsche sehnlich, mich dir in tiefster Demut und Erniedrigung meines Herzens darstellen zu können. Ich weiß wohl, wie unwürdig solcher Wurm ist vor der heiligen Majestät des Himmels, dem König aller Könige zu erscheinen. Heiliger Gott, ich übergebe mich dir jetzt auf das Feierlichste. Höret ihr Himmel und Erde, neige deine Ohren. Ich bekenne heute, dass der Herr mein Gott ist. In dem Namen des Herrn und des Gottes der Herrscharen kündige ich allen vorigen Herren auf, die über mich geherrscht haben, allen Weltfreuden, denen ich ergeben war. Das sind harte und starke Worte eines 20-Jährigen. Wow. Hier in diesem Gelöbnis sehen wir die Wohnungsübereignung. Und dieses soll auf sein nachfolgendes Leben großen Einfluss gehabt haben. Alles, was Oberlin geschaffen hat in seinem Leben, ist hieraus zu erklären. Es ist nicht seine Wohnung. Er wollte immer in jedem Gottes Willen Genüge leisten. Was auch immer es bedeutete. Und natürlich ist Herr Oberlin ein sehr eigener Charakter gewesen. Also alles andere als göttlich. Er hat sich mal selbst so geschildert, ich bin mürrisch und launenhaft und ein wenig satirisch, jedoch ohne böswillige Absicht. So charakterisiert sich Oberlin selber. Darin sehen wir, dass er erstmal ein sehr eigener Charakter war Und zweitens, dass er aber auch die Fähigkeit hatte, immer wieder auch Selbstkritik zu üben. Immer wieder auf sich zurückzublicken und zu sagen, so ein Mist, wieder nicht gelungen. Fange ich von vorne an. Baue ich mein Haus nochmal von vorne. Ja, er wollte am liebsten zur Armee, aber ein innerer Ruf hielt ihn irgendwie da zurück und so ging er zum Pfarrerstudium. Okay, ist ja fast das Gleiche. Pfarrerstudium. Eigentlich wollte er gar nicht heiraten, denn ein Pfarrer ist ja für seine Gemeinde da und das ist gut, nicht verheiratet zu sein. Das mit dem Heiraten war nicht ganz so einfach. Das ist eine sehr, sehr interessante, eigentlich unglaubliche Geschichte, wie er zu seiner Frau gekommen ist. Die möchte ich jetzt hier nicht erzählen, weil die so würde vielleicht manches überstrahlen, aber ich kann die gerne unten dann beim Käffchen zum Besten geben. Die ist einfach nur ohne Worte. Jedenfalls hat er dann nach diesen unglaublichen Szenen seine Frau Magdalena, Salome Witter geheiratet. Ab jetzt Frau Oberlinen. Und mit dieser Frau, vorher schon, wurde er in das Steintal berufen. Das Steintal ist eine sehr unwirtliche Gegend gewesen. Das Steintal wurde bevölkert von ungefähr 500 Menschen, die in einfachsten Verhältnissen hausten. Die hatten noch nicht mal Steinhäuser, also was man dem Tal eigentlich gar nicht ansehen kann. Die lebten in einfachen Hütten, immer ein Stück auch in der Gefahr des Verhungerns. Es waren ja nicht so eine Verhältnisse wie hier, wo es da mal ein Edeka und da mal ein Aldi gab, sondern die lebten von dem, was ihre dürren Felder gaben. Und der 30-jährige Krieg hatte große Verwüstungen angestellt und so vegetierten die Menschen dort eigentlich mehr, als dass sie lebten. Im Winter, wenn der Hunger richtig groß wurde, dann kann es schon mal sein, dass es nur noch Gräser, die in Milch gekocht wurden, gab. Nicht sehr sättigend. Und so waren die Steintaler nicht nur, dass sie arm lebten, sie waren auch manchmal etwas arm im Geist. Also richtig schöne, man könnte halt sagen, so ein bisschen proletenhaft so. Das Steintal war eigentlich eine Wüste für einen Pfarrer. Wenn man irgendwas aus seinem Leben machen wollte, dann geh nicht ins Steintal. Wenn du irgendetwas werden willst, vielleicht noch ein bisschen Karriere haben willst, nimm bloß nicht das Steintal. Wisst ihr? Ich möchte mal diesen sehr bösen Vergleich machen. Unser Weißenfels ist, glaube ich, ähnlich einem Steintal. Manchmal ist der Boden so hart hier. Manchmal sind die eingefahrenen Dinge so fest drin, dass man nicht rauskommt. Und man denkt, Weißenfels, da geht doch die Geschichte vorüber. Ja, wenn man wenigstens mal nach Leipzig blickt, das ist doch schon mal was. Oder Halle, wegen mir Jena. Da hat sich die Geschichte abgespielt. Aber Weißenfels, das ist doch das letzte Nest. So denken viele. Und genau das war für unseren Oberlin das Steintal. Er wurde hinberufen von einem Pfarrer, der dort nicht mehr bleiben konnte, weil er gesundheitlich das nicht aushielt. Und er rang nach einem Menschen zu finden, der die Leute in dem Steintal nicht im Stich ließ. Die waren wirklich arm dran. 500 Leute, verwahrlost, gerade so ihr Dasein fristend. Und genau da spürte Oberlin seinen Ruf. Die Stimme im Herzen sagte, geh dorthin. Und Oberlin verließ seine Armeekarriere. Er wollte ja, wenn er schon nicht dann Soldat oder Offizier sein konnte, wenigstens Militärseelsorger werden. Nein, dieser Vertrag wurde gekündigt, der war schon geschlossen. Und so ging er ins Steintal. Er war dort im wahrsten Sinne des Wortes Pfarrer. Pfarrherr. Herr der Pfarre. Der Pfarre ist ja ein Gebiet, wo dann auch der Pfarrherr darüber, man kann sagen, väterlich herrscht. Zu Anfang und Oberlin muss ein sehr hitziger Kopf gewesen sein, hielt er viele Buß- und Gerichtspredigten. Und die sind wohl gar nicht gut angekommen bei der Bevölkerung. Er war so hitzig, dass einige Gemeindeglieder folgende Idee hatten. Es wird erzählt, dass sie ihn in einem Brunnentrog abkühlen wollten. Also es ging zur Sache. Er erfuhr hiervon, ging zu ihnen und sagte: Meine Freunde, ihr kennt mein Pferd noch nicht, wenn ihr meint, mich so schnell in einem Brunnentrog stecken zu können. Ich werde von nun an dasselbe zu Hause lassen und zu Fuße gehen, um euch die Sache zu erleichtern. So wurden seine Kritiker entwaffnet. Ja, dann, also man merkt schon, dieser Oberlin, der hatte wirklich auch hier ein hartes Dasein. Er erntete enorm viel Gegenwind. Aber das ließ ihn nicht abschrecken. Dann lernte er auf diese jetzt nicht näher zu beschreibende eigenwillige Art seine Frau Magdalene Salome Witter kennen. Und er lernte sie auch lieben. Diese Frau war ihm nachher so wichtig geworden, dass er öfters sagte: Ach, mein Gott, gib mir zu Nahrung bloß Kartoffelschalen, aber erhalte mir meine Frau am Leben. Also ich esse ja auch ab und zu mal Kartoffelpelle. Aber nur zur Nahrung Kartoffelschalen, das ist sehr hart. Dieser tiefe Wunsch von Oberlin zeigt seine Hochachtung, die er seiner Frau gegenüber brachte. Oberlin selber war ein Mensch, er hatte Frauen allgemein in hoher Achtung. So etwas sehen wir bei Jesus, der gerade das weibliche Geschöpf so achtete, wie es die Umgebung selten tat. Und seine Frau gewann er sehr lieb und sie war ihm eine Gefährtin ohnegleichen. Nur diese Bitte, ihm seine Frau am Leben zu erhalten, wurde ihm nicht erfüllt. Die Frau starb nach der Geburt ihres 9. Kindes mit 38 Jahren in seinem Hause. Das kam ganz plötzlich. Innerhalb 1-2 Stunden war sie gestorben. Und Oberlin, denke ich, er konnte nichts mehr Vernünftiges denken. Nichts sagen. Er stammelte nur noch ein paar Sätze von "Gelobt sei der Herr", mechanisch. Er war ins Tiefste getroffen. Seine Bitte war: Wenn schon ein Partner sterben sollte, dann sollte der andere nicht lange nach ihm folgen. Diese Bitte wurde ihm ebenfalls nicht gewährt. Er lebte noch 43 Jahre nach seiner Frau. Oberlin war enorm schaffenskräftig. Er hat angepackt, wo er konnte. Und dabei in ganz praktischen Dingen. Ich zähle nachher mal so ein paar Sachen auf, die er bewegt hatte. Und er hatte auch gerade eine nicht so gute Meinung über Menschen, die eine gewisse Trägheit oder Faulheit ausstrahlten. Auf den möglichen Einwand eines Faulen, er würde keine Arbeit finden, entgegnete Oberlin, er könne sich Arbeit schon suchen, zum Beispiel für Kranke und Arme Holz auflesen gehen, für Witwen Holz spalten, gute Erde suchen und auf das Feld eines Armen tragen. Du nimmst Hacke und Spaten, um jemandes Umhegung und Zäune in Ordnung zu bringen. Du wirst Wasser regulieren helfen. damit besseres Gras wächst, das dann Platz zum Wachsen hat, wenn du Steine aus dem Weg räumst. Zum allgemeinen Wohl wirst du Bäume pflanzen. Abends kannst du ein Nachbarkind aufsuchen, um ihm Baumwolle zu ordnen, zu reinigen und zurechtzubringen. Also er hatte schon klare Vorstellungen. Und wenn sich jemand entschuldigt, er sei nie zur Arbeit angehalten worden, dann muss er hören: Armer Mensch, wie muss ich dich bedauern? Ein Glück, dass man dich noch angehalten hat, wie du im Bett zu liegen hast, sonst würdest du nie hineingehen. Ein Glück, dass man dich anhielt, dich zu kleiden, sonst würdest du in dieser rauen Jahreszeit erfrieren. Man hielt dich an zu essen, sonst würdest du verhungern, zum großen Kummer aller braven Leute. Das ist die Satire, das ist Oberlin. Ja, ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass er kein leichtes Brot unter seinen Leuten hatte. Aber das, was ihn bewegte, war immer dieses Reich Gottes, was in ihm lebte, zu den Menschen zu bringen. Er sah ganz zu Anfang den Missstand der Leute. Er sah, sie hatten nicht genug Nahrung. Was kann man tun? Also begann er, den Leuten zu sagen, na, pflanz doch Bäume, mach doch was. Die Leute machten es nicht. Aha, dachte er, dann werde ich mal Bäume pflanzen. Also pflanzte er Bäume und die Leute sahen, da wachsen ja leckere Früchte dran, die können uns ja eventuell über den Winter bringen. Und sie pflanzten auch Bäume. Später gab Oberlin die Anweisung raus, zumindest zur Geburt und zur Hochzeit und sowieso alle 2-3 Jahre sollte jeder einen Baum pflanzen. Und das hat ja auch durchaus praktische Gründe. Das nächste, das er sah, die Erde brachte keine Frucht. Da muss Dünger drauf. Oberlin hat in seiner Jugendzeit etwas Landwirtschaft studiert und so dachte er, Dünger, wo kriegt man Dünger her? Da muss man dieses alte Zeug aus der Küche und aus dem Garten einfach mal in eine Grube werfen, hat eine Grube ausgeschachtet und hat dort alles stinkige Zeug entsorgt. Die Leute gingen vorbei und haben sich schlapp gelacht. Was soll denn das für ein Schwachsinn? Und dann wurde dieses alte, stinkige Zeug umgewandelt zu Gold für den Acker. Und als die Leute sahen, wie auf einmal auch der Boden Frucht brachte, dann taten sie es ihm nach. Er sah, dass Menschen gefährdet wurden, dass sie diese engen Wege im Winter kaum passieren konnten. Und dort war ein reißender Fluss, also wenn mal richtig Regenwasser geflossen ist, dann kam man da nicht rüber. Und da ist auch schon mal ein Mädchen reingefallen, ertrunken, hat er angepackt, hat eine Brücke mit den Leuten gebaut. Dann hat er Wege gebaut. Die Leute wollten die Wege nicht bauen. Die dachten, es wird zu teuer, das schaffen wir eh nicht. Was hat Oberlin gemacht? Hat seine Bediensteten genommen, die er hatte, hat sich hingestellt und hat den Weg eigenhändig angefangen. Und so Stück für Stück ist er gewachsen und das haben die Leute gesehen, haben gedacht, ja, so leicht ist das gar nicht. Das sieht ganz gut aus, wir machen mit. Und irgendwann waren Wege fertig, die auch im Winter befahrbar wären. Er hat Frauen in Ämter gebracht. Das war zu der Zeit unvorstellbar. Wäre er in Straßburg gewesen, der wäre auch schon lange weg gewesen. Aber in diesem Dorf, in diesem Steintal, hat sich doch keiner drum gekümmert. Das war doch den Herrschenden wurscht, was da passierte. Hauptsache das Leben ging irgendwie. Und so hat er eines Tages gesehen, da ist ein Mädel, das bringt den kleinen Gören, die einfach nur auf der Straße hängen, das Stricken bei. Das fand er gut und sagte, so Mädel, du machst das jetzt mal hauptberuflich. Und so entstand die Vorschule. Das Mädel hat sich gekümmert, hat die anderen gesammelt und hat dann allen kleinen Kindern Nützliches fürs Leben beigebracht. Dazu muss man sagen, dass Oberlin alles andere war als ein Kinderaufbewahrer. Der hatte nämlich schon seinem 2,5-jährigen Sohn das Alphabet beigebracht, von oben nach unten, mit allen möglichen Bildern und Tafeln. Also die wurden richtig rangenommen, die Kinnings. Er hatte, als er gesehen hat, dass es mit dem Geld knapp wurde und das schwierig war, hat er eine Kreditbank, in ganz kleinen Maßen, gegründet. Er hat eine Seidenspinnerfabrik ins Dorf geholt, damit die Leute über den harten Winter etwas tun können, damit sie etwas Geld bekommen, um ihren Lebensunterhalt aufzubessern. Er hat Sümpfe trockengelegt und trockenlegen lassen. Er hat jeden dazu angehalten, wenn man an einen Sumpf vorbeikam, nehmt irgendwo einen Stein mit und werft ihn in den Sumpf rein. Jedes Mal beim Vorbeigehen. Und irgendwann trocknet der Sumpf aus und wird wertvolles Ackerland. Er hat gesehen, die Menschen, die backen jeder ihr eigenes Brot in ihrem Backofen. Dabei ist Holz doch rar, sagt er. Gründet doch Backofengemeinschaften. Setzt euch zusammen, nehmt einen Ofen und diesen heizt ihr an und alle Nachfolgenden brauchen wesentlich weniger Holz zum Warmhalten. Ist doch logisch, ihr spart euer wertvolles Feuerholz. Er hat eine Apotheke gegründet, damit die Menschen auch, wenn sie krank waren, auch in den Pflanzen und in den Naturheilmitteln dann auch ein Stückchen Gesundheit finden konnten. Er hat ein Herbarium angelegt gehabt, in dem er dann auch die Kleinen unter ihnen die Pflanzen, die Wildpflanzen hat lernen lassen. Also all das, er war in allen möglichen Künsten bewandert. Ein Mensch, der Enormes geleistet hat auf einer so öden Fläche. All das aufzuzählen, fällt mir schwer. Es gibt noch vieles andere, was zu nennen ist. Zum Beispiel war Oberlin, Moment, ich schau mal. Ich glaube, er war 40 Jahre alt, als er wieder einmal gesehen hatte, dass seine Sachen, seine Nahrung von Mäusen aufgezehrt waren. Er hatte ja kein Steinhaus, das man sicher verschließen kann, sondern in so einer Holzhütte, da gingen auch mal die Mäuse und Ratten ein und aus. Und deswegen hieß auch das Pfarrershaus Rattenloch. Man kann die nicht immer draußen halten, die mögen halt die menschliche Nähe, beziehungsweise das, was die Menschen so produzieren. Und so bekam er quasi als Einsicht oder Eingebung, ich habe mir vorgenommen, und dazu muss ich erklären, dass ein Pfarrer in dieser Gegend nicht wirklich viel bekommen hat. Es hat wohl gerade so zum Leben gereicht. Ich habe mir vorgenommen, von meinem Einkommen, von allem, was ich empfange und gewinne, welches Namens und welcher Art es auch sei, 3 Zehnteile für die anderen zu geben. Den 1. Zehnten nach 3. Mose 27, Vers 30 und Matthäus 23, Vers 23 verwendete er für Schule und Kirche. Den 2. Zehnten nach 5. Mose 14, 22 bis 27 für Reparaturen und gemeinnützige Arbeiten und den 3. Zehnten nach 5. Mose 14, Vers 28 als Opfergeld für Kirchgang, Arme und Feuergeschädigte. 3 Zehnte aus einem eh schon kärglichen Gehalt. Das heißt, da wird richtig hart gearbeitet, dass die Existenz erhalten bleibt. Unvorstellbar, wie dieser Mann darauf gekommen ist. Hier spüre ich, dass er es wirklich verstanden hat. Ich in mir selbst bin nichts, kein bisschen. Alles, was mein Wesen ausmacht, ist Gottes. Gehört Gott, kommt von ihm und geht wieder zu ihm. Und was er sagt, soll mein Gesetz sein. Es ist sehr erstaunlich, was dieser Mensch geschaffen hat. Welches Lebenswerk er darin begründet hat. Vielleicht mögen wir sein Lebenswerk bestaunen, aber es war nicht er, der gehandelt hat. Das Reich Gottes ist durch ihn hindurchgeflossen. Er hat nie daraus einen Hehl gemacht. Sein Leben ist ein Beispiel dessen, was passieren kann, wenn Menschen sich diesen göttlichen Inspirationen öffnen und ihr Leben ganz Gott weihen. Am Ende seines Lebens hatten diese Dörfer im Steintal nicht mehr 500 Leute, sondern 2000 Leute. Diese Leute waren nicht mehr einfache, stumpfsinnige Menschen, sondern sie waren gebildet und feinsinnig Und sie hatten von jeder Berufsbranche quasi ein paar Leute im Dorf, dass sie alle notwendigen Arbeiten selber machen konnten. Und sie hatten ein großes Herz für das Reich der Himmel. Oberlin sagte, er schrieb eines Tages auf, als er von einer Krankheit befallen wurde, wo er meinte, dass sie zum Tode führen könne, schrieb Abschiedszeilen. Und die wurden dann auch später an seinem Grabe vorgelesen. Ich möchte euch daraus einen Auszug geben. Er schreibt: Meine liebe Gemeinde, o könntet ihr doch meinen Namen vergessen und nur den Namen Jesu Christi behalten, den ich euch gepredigt habe. Er ist euer Hirte. Ich war nur sein Knecht. Er ist euer teurer Meister, der mich von Jugend auf gerichtet und gerüstet und zu euch gesandt hat, damit ich euch diene. Er ist der Allgütige, der Allweise, der Allmächtige, der Allbarmherzige. Ich war nur ein Elender, Armer und Schwacher, Sterblicher. Tut alles, meine lieben Brüder, um durch euer Gebet seine Kinder zu werden. Wie liebt er euch? Wie sucht er euch? Wie wartet er auf euch, um euch aufzunehmen? Geht hin zu ihm alle, wie ihr seid, mit euren Sünden und Schwächen. Er wird euch heilen und euch von euren Mängeln befreien. Er wird euch heiligen und vollkommenen. Ihm müsst ihr angehören. Und wenn ihr einmal sterben müsst, dann sorget, dass es in seinem Namen geschehe, damit ich euch entgegenkommen und euch mit Lobgesängen zum Throne des Lammes geleiten kann, droben in den himmlischen Wohnungen. So viel, ein wirklich kleiner Ausschnitt aus einem sehr bewegten Leben. Ich kann noch unten einiges mehr erzählen, einige Pointen noch. Ich bin tief bewegt von diesem Leben und mir bleibt eigentlich nur noch am Ende mit dem Psalm 84, mit dem ersten Vers zu schließen. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Herrscher. Es sehnt sich, ja, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Leib, sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen. Amen.